Evangelium eingegangen werden. Und überall soll dieses Wort Gottes kommen und der Philipperbrief. In jede Kultur. Ob das in Indonesien ist oder in Alaska. Überall, irgendwo auf der Welt, in jeder Kultur sollen Menschen umkehren, auf diese Weise von Paulus in der Gemeinde hören. Das Haupt der Gemeinde fordert also Einigkeit in seinem aus allen Völkern und Kulturen gesammelten Volk. Gott verlangt das Schöne, er sagt dieses allen Menschen und er fordert unter seinem Volk Einigkeit. Daraus ergibt sich, es gibt Vorstellungen bei Gott über das Schöne und wir sind verpflichtet, diese Vorstellungen zu entdecken und über sie zu einem Konsens, zu einer Einmütigkeit zu kommen. Manchmal sagt man, ist das nicht eine Frage des Gewissens? In einem gewissen Sinne, in einem gewissen Maße schon. Nach Römer Kapitel 14 gibt es verschiedene Gewissenseinstellungen. Doch ist das nur eine vorübergehende Lösung. Römer Kapitel 14 ist ein Weg zum Ziel, ist nicht das Ziel, ist nicht das Letzte. Toleranz genügt nicht. Toleranz ist angebracht in vorübergehender Unvollkommenheit. Aber wir sollen alle bestrebt sein, ein gewisses Ziel zu erreichen. Und dem soll mit ganz bewusst angestrebt werden. Die Lösung nach Römer Kapitel 14 ist, dass jeder Christ in Rom sich klar wird über das, das einen stark macht und über das, das einen noch schwach bleiben lässt. Das ist die tiefere Lösung. Jeder, während er tolerant ist, soll dennoch bestrebt werden, sein, stark zu werden und dem nachzugehen, das stark macht, sodass alle einig sind, alle dasselbe denken. Und nicht mehr diese vorübergehende Lösung notwendig ist. Die vorübergehende Lösung ist, dass man nach dem Gewissen, das man gerade hat, handelt. Aber das Gewissen soll sich ja ändern nach der Auskunft der Heiligen Schrift. Wenn man dieses in Uneinigkeit bleiben lässt, sind wir noch nicht am Ziel. Wir müssen schon hier und jetzt nach Einigkeit streben. Und das Gewissen muss bei jedem von uns gleich melden, und bis dann dürfen wir nicht zufrieden geben, uns zufrieden geben. Es ist notwendig, einen Sinn für Bedeutung zu bekommen, wenn die Schrift von solcher Bedeutung spricht, von Schönheit, von Ordnung oder von Anstand, wie es in Römer 13 heißt. Was steht an? Was ist angebracht? Sei doch anständig. Wissen wir, was das heißt? Oder von dem, das ausgeartet ist. Auch das wird dort erwähnt. Was ist das? Was ist Ausarten? Was ist Art? Wir dürfen das nicht zu schnell überlesen. Das setzt voraus eine Einigkeit über die Bedeutung dessen, das wichtig, das angebracht wäre. Es setzt einen Konsens voraus über Bedeutung. Auch wie die Schrift in Kolosser, Kapitel 3, Vers 8. Von Schändlichem redet. Das soll nicht vorhanden sein. Auch in der Musik, das Schändliche, das Schamhafte. Denn Musik ist eine Sprache, sie spricht. Was ist schändlich? Was ist schändliche Musik? Was bringt Schande auf Jesus und was nicht? Jakobus Kapitel 3, Vers 13. Ein Weiser hat ein edles Verhalten. Aber was ist edles Verhalten? Wann ist es edel, wann nicht? Ich weiß nicht, ob ihr euch bewusst seid, dass gerade diese Fragen heute aktuell sind. Ihr kommt aus dem Osten und ihr habt eine andere Mentalität vielleicht, aber hier ist das Gang und Gäbe. Ich lebe in einer Familie, ich habe Kinder, die so denken. Sie sind leider von jenem Umbruch beeinflusst. Sie sind gerade in dem Alter gewesen und wir wussten es nicht, als es kam. Wir waren nicht vorbereitet. Aber gerade dieser Gedanke, das ist deine Musik, das ist meine Musik, das gefällt mir. Und wenn die Schrift spricht von edel, nun, das ist edel für mich. Ja, das ist edel für dich. Und man merkt nicht, dass diese Forderungen allgemeine Forderungen sind und einen Konsens erfordern darüber. Wenn Sie, was ist edles Verhalten und wann ist es nicht edel? Die Bibel setzt also voraus, dass die Gemeinde das wissen soll oder weiß. Wenn sie es nicht weiß, muss sie versuchen, es zu erfahren. Es gibt also jetzt zusammenzufassen einen Gottesdienst, der ist Gott wohlgefällig, Römer 12, Kapitel 12, einen wohlgefälligen Gottesdienst. Und nach Amos Kapitel 4, Verse 4 und 5 gibt es einen Gottesdienst, der menschengefällig ist und der ist zu rügen. Wenn Salomo sagt, alles hat seine Zeit, dann kann nicht alles zu jeder Zeit gemacht werden. Wenn jemand stirbt, dann ist andere Musik angebracht. Wenn jemand krank ist, dann soll man beten, nicht singen. Und wenn jemand froh ist, dann darf man singen, ja, und so weiter. Alles hat seine Zeit, alles hat seinen Platz. Und nicht jeder Ton immer, alle Zeit. Einige Töne sind verwerflich, einige besser, erfüllen ihren Zweck. Alles hat seine Zeit. Wenn das wahr ist, wenn das so stimmt, dann darf es keine Einebnung der Empfindung geben. Dann ist es nicht egal, was gerade zu dieser Zeit angebracht wäre. In dieser Situation, in irgendeiner Situation, mit welchem Ton ich rede. Jesaja sagt aus dem Munde Gottes, wehe, wer süß bitter nennt. Wer bitter süß nennt. Ist es eine Geschmackssache? Nun, dann sollten wir einmal hören, was Gott über den Geschmack sagt, hier bei Jesaja. Die Geschmäcker dürfen nicht ausgetauscht werden. Wer in Geschmackssachen die Grenzsteine, wie die Schrift das nennt, verlegt, steht hier unter Gerichtsdrohung. Wehe. Wehe, wer diese zwei verwechselt. Die Wahl des Geschmacks mag frei sein. Dir mag Marschmusik besser gefallen als Dauermusik. Aber zur Diskussion steht nicht, was Marschmusik ist oder was traurige Musik ist, das steht nicht zur Diskussion. Was dir lieber ist, das mag sein, aber nicht, was zu schmecken ist, das nicht. Und darum geht es. Es geht um das Wesen der Musik. Und das ist nun eben nicht Geschmacksangelegenheit. Das Wesen muss erfasst werden. Es gibt übrigens, was das Gewissen betrifft, ein Dreifaches, und das kann ich hier zusammenfassen. Wir kennen meistens nur das moralische Gewissen. Aber es gibt, aus der Erfahrung und auch aufgrund der Schrift, drei Arten von Mitwissen. Das griechische Wort für Gewissen heißt Mitwissen. Syn, mit, nedisis, oder edisis, ein Wissen, synedisis. Ist ein Mitwissen. Das heißt, ein Wissen, das wir mit der Geburt in die Wiege bringen, das uns mitgegeben ist. Und das ist ein Wissen um Gut und Böse im Gewissen. Zweitens, ein Wissen um Denkwerte. Man hat herausgefunden im Sprachstudium, dass alle Menschen eigentlich gleich denken. Alle Menschen setzen gewisse Dinge voraus. C.S. Lewis gebraucht einmal dieses Beispiel. Man steht in einer Schlange und jemand kommt von ganz hinten, geht an allen vorbei und geht nach vorn an den Schalter. Wie verhalten sich die Kette? Ja? Von selbst weiß man, ja. Nun mag es sein, dass man in einem Lande wohnt, wo man voraussetzt, dass das schon jemand ist, der ein Recht hat, nach vorn zu kommen. Ja. Aber in einem Lande, wo man gewohnt ist, gleich Menschen für gleichwürdig zu achten, wird man sich schnell aufbäumen. Und dann gibt es ein, ich kann jetzt nicht allzu viel darauf eingehen, es gibt auch noch ein ästhetisches Gewissen, ein Wissen um Werte, Kulturwerte. Ja, ich glaube, das genügt jetzt für diesen ersten Teil. Ich habe noch einiges über die Bewertung, das war das eigentlich das Hauptanliegen, aber wie Sie merken, mir liegt sehr viel am Grundsätzlichen und das habe ich jetzt gebracht, aber wir können eine Pause einlegen, vielleicht von 10 Minuten, ja. Und ihr könnt euch überlegen, ob ihr Grenzlieder zur Diskussion stellen wollt, nachdem ich einiges gesagt habe über Kriterien von Musikelementen. Bereits besprochene Orientierungsthesen für die Bewertung von Musikstücken. Erstens, da alles, das da ist, die Folge einer Wirkung ist, und wiederum eine Wirkung, das heißt einen Einfluss ausübt, gibt es nichts Wertfreies. Es gibt nichts Neutrales. Weil alles Wirkung ist. Alles wirkt und ist Wirkung. Und zwar eine besondere Wirkung. Übt immer einen Einfluss aus. Zweitens, wenn Paulus in Philipper 4, Vers 8 Christen dazu auffordert, über das Schöne nachzudenken, dann darf vorausgesetzt werden, dass der innewohnende Christus sie dazu fähig macht. Derselbe Gedanke dürfte hinter 1. Korinther 11, Vers 13 stehen. Moment mal, 1. 11, Vers 13. Ist das ausgeschrieben? Wie? Ah, ja, doch. Urteilt bei euch selbst. Drittens, wenn die Gläubigen immer wieder aufgerufen werden, eines Sinnes zu sein, dann darf vorausgesetzt werden, dass über die Ästhetik ein Konsens unter ihnen herrschen sollte. Viertens, da die Vollkommenheit noch aussteht, muss davon ausgegangen werden, dass kein musikalisches Werk zur Zufriedenheit vollkommen ist. Fünftens, es muss unterschieden werden zwischen dem Wert eines Stückes und der Wertschätzung desselben oder Wertachtung. Das heißt, man wird sich von dem, das dem Wert nach schlecht ist, zu distanzieren haben, aber nicht nur von dem. Das heißt, man betrachtet erst etwas, das wertvoll ist, ein Musikstück, ja, das hat seinen Wert. Und wenn es schlecht ist, muss man sich davon distanzieren. Aber wenn es vorkommt, dass ich eine verkehrte Beziehung zu etwas Gutem habe, dann kann es sein, dass ich mich auch von etwas Gutem distanzieren muss. Mit anderen Worten, ich muss auseinanderhalten den Wert eines Musikstückes an und für sich und meiner Beziehung zu ihm, wie ich es einschätze, wie ich es für wert achte. Und wenn diese Wertachtung nicht unter der Herrschaft Christi steht, dann wird das Gute Sünde. Ferner, in der Bewertung eines Stückes ist auf folgende Aspekte zu achten: Melodie, Harmonie, Rhythmus, Text und mit ihm Übereinstimmung von Text und Musik und letztlich Form, und auf diese Bauelemente wollen wir jetzt etwas eingehen. Alle Musik hat Bauelemente. Wollen wir eine gewisse Musik bewerten, das Ganze, so ist es ratsam, sich die einzelnen Bausteine vorzunehmen und sie zu beurteilen. Die Melodie ist das Herzstück der Musik, des Liedes. Sie ist das Profil, das Gesicht eines Musikstückes. Die Melodie liefert die Hauptaussage. Sie sollte eine sinnvolle Folge von Tönen sein. In einem Lied wird sie normalerweise in etwa dem dritten Viertel in der Folge der Noten, also der Melodie, einer ganzen Melodie, ihren Höhepunkt erreichen. Das heißt, es ist nicht ratsam, dass man gleich zu Anfang einer melodischen Aussage, das heißt, eine Melodie ist eine Aussage, es ist nicht ratsam, dass der Höhepunkt schon gleich von vorn da ist und dann das andere so nachgezogen wird. Das dient der Langeweile. Sondern es ist eher ratsam so, dass der Höhepunkt etwas hinausgezogen wird und aufgebaut, vorbereitet wird für diese Hauptaussage in der Melodie. Die kann irgendwo im dritten Viertel vorhanden sein oder im auch gegen Ende, ganz gegen Ende, aber normalerweise gibt es dann einen kurzen Abbau bzw. eine Auflösung, ein sich bewegendem Ende zu. In einem Lied wird die Melodie normalerweise in etwa dem dritten Viertel ihren Höhepunkt erreichen, so dann zum Schluss ihre Aussage sich bewegen. Ein Melodiesatz, also als Ganzes, eine Melodie als Ganzes, hat einen höchsten und einen tiefsten Ton. Liegen diese zwei Töne, der höchste und der tiefste, weiter auseinander, so wirkt die Melodie erregend als Ganzes. Liegen diese zwei Töne näher beieinander, so ist die Melodie ruhiger, eventuell monoton. Es gibt eins der schönsten Lieder, ein Beispiel, es ist eins der schönsten Lieder, kommt aus dem Englischen, eines dort bekannten Musikers, das eine sehr kurze Spanne von Notenhöhe hat. Der tiefste und der höchste liegen vielleicht in der Quarte auseinander, also vier Töne. La 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 la, da hat es die vierte, ja. Aber nicht höher, es geht nie höher als das. La 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 la, das ist die Dominante, oder bleibt es auch? La la, das ist die Terz. La 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 la. Eine ausgezeichnete Struktur zum Ausdruck dieser Kreuzbotschaft. Ja? Ein ausgezeichnetes Lied am Ende oder während eines Mahlfeier zu singen oder auch wenn man das Kreuz bedenkt. Es beruhigt die ganze Gemeinde, es beruhigt das Herz und es macht fähig zum Nachdenken, zum sich besinnen auf das Kreuz. Aber es ist nicht monoton. Die Abwechslung ist da. Das Melodieprofil darf einen kleineren oder auch einen größeren Höhenspielraum aufweisen, aber natürlich innerhalb der Grenzen. Zwischen Höhepunkt und Schluss erfährt die Melodie ihre eine gewisse Auflösung, sie bewegt sich dann dem Ende zu. Eine zu lange abwärts laufende Linie im Melodieprofil ruft beim Hörer ein Gefühl des Verzagens, des Unglücks hervor. Es muss also eine entsprechende Variation da sein. Der Mensch ist nämlich begrenzt und daher die Notwendigkeit der Abwechslung. Aber zu starke Abwechslung, da ist der Mensch wieder begrenzt und überfordert. Eine zu lange aufwärts laufende Linie, ohne dass wieder ein tieferer Ton angegeben würde, baut bei dem Menschen eine Spannung auf. Eine zu lange geradeaus verlaufende Linie hat einen lähmenden, sogar einen betäubenden Effekt. Gebraucht wird sie in der alten Kirchenmusik, heute in der New Age Musik. Es gab einen neuen Stil in der alten Musik, in der alten Kirchenmusik, der war ungesund. Ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Bruder Growl entdeckte das einmal oder kam auf merkwürdige Weise, stieß er auf einen Musiker oder auf einen Hinweis darauf, auf den Unterschied zwischen den zwei Arten von alter Kirchenmusik, als noch diese Chanting, wie sagt man das auf Deutsch? Es kann eine, kennt ihr das von Russland? Wie nennt man die Art von Musik? Sie hat keine Zeit, sie ist eine Art Sprechen in einer sehr schmalen Tonlage. Eben das ist die Greoni, aber was ist das Georgische? Was? Lied, sagt man? Oder was ist es? Ja, aber was ist das? Das Lied gut, wie nennt man das? Es ist nicht Lied. Es ist eigentlich nicht ein gewöhnliches Lied. Auf Englisch nennen wir das Chant. C-H-A-N-T. Das ist eine Singmethode oder eine Singart, die man wohl auch zu Jesu Zeiten hatte. Wenn es heißt, sie sprachen das Loblied, kann es sein, aber ein musikalisches Sprechen. Es ist Sington, aber nicht ein richtiges Singen in Maßen. Ja? Ja? Vielleicht wissen wir dann, was. Ah, rezitativ. Ja, das. Aber dann gibt es wahrscheinlich mehrere Arten, denn das Oratoriumsrezitativ ist schon eine andere Form, nicht wahr? Aber dies ist eine andere Art als ein Rezitativ wahrscheinlich. Dieses Gregorianische, wäre das ein Rezitativ? Gregorianische Musik? Übrigens, ich glaube, das ist die neuere Art, das heißt, für damalige Zeit war es die neue Art, und das war die weniger gute oder. Da war ein ungutes Element darin. Zuvor war das wohl eine andere Art. Aber wenn ich mich nicht irre. Also eine zu lange geradeaus verlaufende Linie hat einen lähmenden, sogar betäubenden Effekt. Gebraucht wird sie in der alten Kirchenmusik, heute in der New Age Musik. Jedes Intervall hat seine naturgemäße Wirkung auf den Hörer. Jeder Abstand zwischen zwei Noten, jede Tonleiterart hat noch ihre besondere Wirkung auf den Hörer. Wir kennen Moll und Dur, aber die Engländer hatten noch, wie hieß die Tonleiter? Es gibt noch andere Tonleiter. Ich denke jetzt nicht an den 12-Tonleiter, das ist die von der Tech, aber es gibt, ja, wir kennen die von Asien vielleicht, die 7-Tonleiter. Eine Regel, die Wahl der Tonleiterart, die Richtung des Profils und die Wahl der Intervalle sollten bei einem zu bewertenden Liede zu verantwortenden Zielen angemessen sein. Es sollte kein Missbrauch betrieben werden. In der Melodie sollten Abwechslung und Ausgeglichenheit vorhanden sein. Diese Grundsätze sollte man im Auge behalten. Das Element der Harmonie. Die Harmonie unterstützt und ergänzt die Melodie. Es gibt verschiedene Arten von Harmonie, doch haben sie alle zwei gemeinsame Komponenten. Die Konsonanz und die Dissonanz. Konsonanz bedeutet, dass wir die Harmonie als wohllautend empfinden. Sie vermittelt Ruhe. Dissonanz vermittelt Unruhe. Man hat den Eindruck, es sollte weitergehen zu einem Konsonanten, das heißt zu einem ruhigen Ton. Dissonanz kann als Gewürz dienen. Bach gebraucht sie aber sparsam. Gewürz sollte spärlich verwendet werden, auch in der Musik. Zu viel Dissonanz bewirkt zu große Spannung. Wenn das das Ziel ist, dann gebraucht man sie. Aber man will ja nicht den Menschen zerstören, es sei denn, es zerstörende Musik ist, je nach Vorhaben des Musikers. Und bewusste Zerstörungsabsichten haben wir leider. Akkorde, die sich vom Grundton wegbewegen, bauen Spannung auf. Akkorde, die sich auf den Grundton hinbewegen, lösen auf. Zu viele Akkorde derselben Art haben eine lähmende, auch unter Umständen hypnotisierende Wirkung. Das ist der Extremfall. Zu viel Dissonanz führt zu Unruhe, wie schon gesagt. Zu viel Konsonanz führt zu Interessenverlust. Man hat es ja schon gehabt, obwohl es schön war, ja. Es gibt einige parallel laufende Akkorde, die sind zu vermeiden. Parallel laufende Quinten zum Beispiel sind natürlich zu vermeiden. Und zu lange gleichmäßig verlaufende Terzen, die wirken wie Schmalz. Ja, Schmalz in Musik. Aber sie sind schön bis zu einer gewissen Grenze. Ja. Die Harmonie hat der Melodie zu dienen, sie zu unterstützen, nicht zu überwiegen. Es sollte Abwechslung sein, aber auch Ausgleich in der Harmonie. Natürlich muss das auch gelernt werden. Drittens, der Rhythmus. Der Rhythmus ist die Energie der Musik. Ohne ihn ist sie gleichsam tot. Allerdings, es gibt diese Form, wie es hieß, Rezitative, wo im Ton gesprochen wird, das hat dann seinen eigenen Zweck und das ist dann eher wie ein Sprechen. Aber wenn wirklich gesungen wird, braucht es einen Rhythmus. Doch muss man unterscheiden zwischen Rhythmus und Takt. Takt ist absoluter oder Beat. Rhythmus ist nicht absoluter Unterschied zwischen Bewegung und Ruhe. Das Leben als solches läuft sehr stark in Rhythmen ab. Tag und Nacht, Jahr aus, Jahr ein, die Jahreszeiten, unser Blutdruck, unser Atem, wir gehen, und so weiter. Bis in die Zellen hinein ist Rhythmus im Körper. Es gibt naturgemäßer Rhythmus, aber der ist nie absolut. Denn alle diese Rhythmen sind nicht absolut. Sie können nicht, wenn man sie technisch absolut messen wollte, sind sie nie gleich. Baut man aber, schafft man aber mit der Technik einen absoluten Rhythmus und ist man ihm ausgesetzt, dann zerstört das etwas im Körper. Wird ein Kind mit einer solchen Art von Tönen gleichmäßigen Abschnitt, gleich von gleichmäßigem Abstand, wird ein Kind dieser Art von Musik ausgesetzt, formt sich der Körper entsprechend. Das Normale ist abgebaut und etwas anderes wird aufgebaut. Und solche Kinder, die heranwachsen, finden unsere Gottesdienste langweilig. Sie finden das gute Musik langweilig. John Garlock erzählt, dass er in seiner Arbeit oft Gelegenheit hat, er muss wegen seines Dienstes irgendwo zu einer Sitzung vielleicht, fährt er mit dem Auto und nimmt vielleicht noch ein anderes Komiteemitglied oder jemanden mit. Und dann kann er natürlich bestimmen, welche Musik er eventuell im Recorder gespielt wird. Und er hat natürlich seine Wahl. Und wenn es jemand ist, der eher billige Musik gewöhnt ist, dann hat er schon beobachtet, dass dann die Bemerkung kommt, dass jemand Kopfschmerzen hat. Das bereitet mir Kopfschmerzen. Diese Bemerkung hat er schon mehrere Mal gehört. Das heißt, in der Tat wird man unwohl bei dem Guten. Man ist dem Billigen gewöhnt. Ja. Das bereitet der Gemeinde Jesu eine grundsätzliche Schwierigkeit im Gemeindeleben. Diesen Leuten zu helfen, ist sehr, sehr schwer. Ihre Physik ist bereits programmiert. Aber der Heilige Geist kann Wunder tun, so wie er Drogensüchtige befreien kann, so wie er Menschen, deren Gedanken verschmutzt sind, dermaßen verseucht sind, heilen kann, so wie er Raucher heilen kann, so kann er auch solche Leute heilen. Und wenn diese jetzt guter Musik ausgesetzt sind für längere Zeit, kann der Heilige Geist sie neu programmieren, bin ich überzeugt. Aber es ist eines der schwierigsten Probleme. Das ist eine große Verantwortung, dass in den Familien das gute Musik gehört wird. Übrigens, es ist nicht gut, dass ständig Musik im Raum ist. Diese neue Umwelt, die wir haben, also in Kaufhäusern, auf der Straße und überall, mit Walkman-Leute, überall Musik gehört wird, ist unnormal. Es ist eine Taktik des Feindes, durch dieses Kraftmittel Menschen zu zerstören, unterzubringen. Ich wollte nicht arbeiten an einer Arbeitsstelle, wo dauernde Musik ist. Sie sagen, wo kann ich dann Arbeit kriegen? Beten Sie. Wenn Musik ist und die zerstörende Musik ist, haben Sie Grund zu kündigen vor dem Herrn. Wir sind verpflichtet vor Gott, uns guten Einflüssen auszusetzen. Es kommt vor, dass wir das nicht vermeiden können. Ich war einmal in Frankfurt am Flughafen, meine Frau und ich, und wir waren in einem kleinen Raum und viele Leute warteten auf Besteigen des Flugzeuges. Und überall Nichtraucherschilder angebracht. Ich weiß nicht, wie viele Leute rauchten, machten sich nichts darauf. Man konnte reklamieren, half nicht. Da war man dem ausgesetzt, ja. Mein Bruder ist heute ständig angewiesen auf ständigen Kontakt mit HCO, was ist O? Sauerstoff. Weil er vor Jahren in einem Büro arbeitete als technischer Zeichner, wo geraucht wurde. Und als er später zum Arzt ging, wegen Lungenschwierigkeit, dann wollte der Arzt ihm nicht glauben, dass er nie geraucht hatte. Er hatte stellvertretend geraucht, ja, vikarisch, sagt man. Wir sind manchmal solchen Einflüssen ausgesetzt, aber wenn wir etwas dafür tun können, sollten wir wirklich beten, dass der Herr es möglich macht. Der Rhythmus ist die Energie der Musik, ohne ihn ist sie tot. Großer Unterschied. Ja, man ist nicht mehr Beobachter oder Konsument, man ist aktiv und das ist überhaupt ein großer Unterschied. Ja. Und diese Art von, nicht Unterhaltung, aber Beschäftigung ist viel, viel gesunder. Vor Jahren erzählte mir eine Mitarbeiterin von einer Gemeinde, die wir immer wieder besuchten, von einem Lehrer, glaube ich, war es. Ich denke, er war gar nicht gläubig, aber hatte kein Radio, so viel ich weiß, oder Musikinstrumente. Und er war davon überzeugt, dass man nicht einfach hören sollte nur, sondern wirklich selbst beteiligen sollte. Das ist etwas ganz anderes. Ja. Entlastung? Was meinen Sie mit Entlastung in diesem Fall? Ach so, zur Heilung meinen Sie? Zur Behebung von... Ja. Aha. Eine gute Beobachtung. Danke. Der Rhythmus ist gleicherzeit der Regulator des Liedes. Die ganze Natur, wie ich schon sagte, ist vom Rhythmus gekennzeichnet. Dieses gilt auch für die Künste. Rhythmus ist die Wiederholung von Akzenten, die Abwechslung von Ruhe und Bewegung. Allen Rhythmusmustern in der Musik liegen entweder ein Zweier- oder ein Dreier-Takt zugrunde. Und beide haben ihre Wirkung. Der Zweier-Takt ist eher nüchtern, anregend zur Tat und so weiter. Der Dreier-Takt geht eher im Kreis, ist eher an den Kreis erinnert eher an den Kreis, hat seine eigene Bedeutung, ist schön. Allerdings, man sollte darauf achten, dass nicht zu viele Lieder im Dreitakt gesungen werden. Es wirkt etwas billig, hat eine ungute Wirkung, wenn zu viel im Dreitakt gehört wird oder gesungen wird. Im Grunde ist die Zweitakt Musik eher zu gebrauchen, zu haben. Der Rhythmus kann mittels Synkop in zweierlei Weise unterbrochen werden. Der Haupttakt kann fehlen, das ist die eine Weise. Er kann fehlen, wo er zu erwarten wäre. Andererseits kann er erscheinen, wo er nicht zu erwarten wäre. Es ist charakteristisch von Rockmusik, dass er spät kommt, also als Dritter von drei zum Beispiel, und das ruft eine hohe Spannung hervor. Jeder dieser Synkoparten ruft Spannung hervor. Beide Arten, zugleich verwendet, rufen erhöhte Spannung hervor. Der gleichzeitige Gebrauch von Zwei- und Dreitakt bildet einen Dauersynkop. Synkope, wenn sie vorkommen, sollten spärlich vorkommen, aber dann sollten sie, wenn sie vorkommen, mit den Worten übereinstimmen. Und das ist eins der wichtigsten Kriterien in der Beurteilung der Musik. Man sollte tunlichst vermeiden oder bestrebt sein zu vermeiden, einen Synkop, der nicht mit den Worten übereinstimmt. Das ist gerade der Synkop ist ein Kennzeichen der heutigen schädlichen Musik. Einige Forschungen von einem gewissen Dr. Diamond in den Vereinigten Staaten lieferten folgende Erscheinungen. Die Akzentuierung des dritten Taktes in einem Dreitakt-Rhythmus ist das Gegenstück zu biologischen Rhythmen, zum Beispiel zum Kreislauf. Sie hat folgende Wirkungen. Sie bringt die Alpha-Wellen zwischen den zwei Hirnhälften durcheinander. Sie schwächt die Muskeln des Körpers. John Garlock sagt etwas, oder ich denke, er sagt etwas davon, dass er das bei sich beobachtet, als er einer gewissen Musik ausgesetzt war. Sie macht unruhig. Sie bewirkt chaotisches Verhalten. Igor Strawinsky komponierte ein Stück mit der Absicht, Chaos zu schaffen. Im Finale seines Frühjahrsritus baute er diesen, im Englischen nennt man das Stopped Anapestic Rhythmus, das heißt, diesen Schwerpunkt am Ende von drei Takten. Er baute diesen ein im Finale. Bei der Uraufführung kam es zu einem großen Tumult, wobei der Konzertsaal zerstört wurde. Diese Art von Rhythmus oder Arrhythmus macht abhängig von diesem Beat, macht süchtig. Folgend aus einem anderen Bericht ergeht, alle biochemischen Reaktionen sind rhythmisch. Das Leben einer jeden Zelle verläuft im Rhythmus. Ein Experiment mit Mäusen, die einem gestörten Rhythmus, zum Beispiel von Trommeln, ausgesetzt wurden, wies Verlust an Lernfähigkeit auf. Die Neuronen litten unter Stress. Das Hirngewebe war verändert. Einige Regeln, die wir beachten sollten. Der Rhythmus sollte normalerweise regelmäßig sein. Er sollte Melodie und Harmonie dienen und nicht dominieren. In Musik ohne Text kann gelegentlicher Synkop Gewürzfunktion haben und beleben. Beim Lied ist es etwas schwieriger, weil die Worte da sind. Da kann man sich das nicht leisten, so schnell. In Musik mit Text haben Akzente sich immer den Worten zu unterordnen. Und wir kommen jetzt zu Textkriterien. Jesus sagt einmal, wir werden jedes Wort zu verantworten haben, das gesprochen wurde. Das schließt die Dichter ein. Und wir können nicht scharf genug auf die Worte achten. Wir hatten ein Gesangbuch in der englischen Gemeinde in Basel. Ich bin einmal durch die Lieder gegangen und habe Verse einfach gestrichen. Nicht singbar. Es gibt einen Chorus, komm du heiliger Gottesgeist, mach mich völlig neu, rein oder so etwas. Das ist nicht biblisch. Komm heiliger Geist, singt man zu Pfingsten und verneint Pfingsten. Nicht wahr? Er ist doch gekommen. Gerade die Pfingstlieder, die wir in manchen alten Gesangbüchern haben, sind nicht schriftgemäß. Man sollte achten auf gute Lehre im Text. Es gibt ein sehr bekanntes Lied, es gibt ein etwas moderneres, Rede mit uns, Herr. Das hat er schon getan. Das braucht er nicht mehr zu tun. Oder
Kraft verheißen.
Uns ist nicht Kraft verheißen. Die haben wir schon. Die haben wir schon. In Jesus. Im Heiligen Geist. Wir sind schon mit Kraft ausgerüstet. Wir brauchen keine Kraft noch oder Krafterfahrung zu haben. Natürlich dürfen wir um Kraft bitten für gewisse Aufgaben. Das ist im Rahmen. Das ist etwas anderes. Man sollte sich aber Rechenschaft geben, wie man betet, auch wie man singt, wie man betet im Gesang. Und in einem Lied heißt es, willst Geist und Leben geben? Nein, das will er nicht tun. Wenn Unbekehrte da sind, will er ihnen Leben geben. Uns hat er Leben gegeben, uns hat er auch Geist gegeben. Wenn Unbekehrte da sind, will er ihnen natürlich auch Geist geben, aber uns als Gläubigen will er nicht Geist und Leben geben. Das hat er schon getan. Man könnte jetzt eine ganze Anzahl von Liedern nehmen und durch die Worte gehen. Unmenge von Beispielen. Eine Unmenge von Beispielen gibt es. Man sagt, das Lied ist oft die erste Verkündigung, die Unbekehrte hören. Es ist also wichtig. Oder eine andere Aussage von Hymnologen. Das Lied ist manchmal ein größerer Träger von Lehre als die Predigt. Es wird sehr viel gelehrt durch Lieder. Und das ist auch die Absicht, immer wieder zu singen, prägt ein. Deshalb ist es so wichtig, dass biblische Lehre gelehrt wird im Liedgut, auch wenn der Chor singt. Übrigens sollte der Chor auch aufmerksam oder sollten Lieder gewählt werden, die wirklich wahrheitsgemäß gesungen werden können. Ich persönlich frage mich, ob Christen Lieder singen können, die eigentlich nicht Christen singen sollten. Wir haben eine Anzahl von evangelistischen Liedern, ja. Und ich frage mich, ob wir sie singen sollten. Sie sind von wohlmeinenden Dichtern geschrieben. Die werden dann auch in Evangelisationen gesungen. Und man singt sie mit den Unbekehrten mit, damit die Unbekehrten, in der Hoffnung, dass die Unbekehrten vom Heiligen Geist angesprochen werden und dieses Lied von Herzen singen. So wie ich bin, so muss es sein. Nicht deine Kraft, nur du allein und so weiter. O Lamm Gottes, ich komm, ich komm. Wir sind gekommen. Es ist eine Frage, vielleicht eher als eine feste Bemerkung. Das sollte man bedenken. Ich schweige manchmal beim Singen, weil ich das Lied nicht singen kann. Einen Vers. Sind nicht meine Worte. Und Paulus sagt, wenn du Amen sagen willst zu einem Gebet deines Bruders oder der Schwester, das Schwester sagt er nicht, aber zum nächsten Gebet des anderen, dann muss es etwas sein, wozu man Amen sagen kann. Wenn du nicht weißt, was er betet, kannst du nicht Amen sagen. Und anders, wenn er etwas betet, das ich nicht zu meinem Gebet machen kann, sollte ich auch nicht Amen sagen. Sollte ich schweigen. Worte sind heute in den Texten neuer Lieder oft unklar, vage. Sowohl für die Welt als für Christen. Nun ist die Darbietung nicht meine Aufgabe heute Abend, sondern die Liedwahl, die Sprechung des Liedwahls. Aber das Lied Gutes. Aber ich möchte Mut machen, deutlich zu singen. Ich habe viele Chöre gehört. Ich habe auch Chöre geleitet. Aber das ist eins der schwierigsten Probleme, die wir haben. Ich kann oft nicht verstehen, was gesungen wird. Es wird nicht deutlich genug ausgesprochen. Und besonders, wenn man von einer anderen Sprache herkommt,
ist es wichtig, dass man lernt, gut auszusprechen. Sie müssen nicht akzentfrei sprechen, aber es muss klar sein, welches Wort gesprochen wurde. Ja. Achten Sie darauf als Dirigenten. Oder gehen Sie mal als Dirigent hinten oder nach vorn, je nachdem, wenn der Chor vorn ist, und dann gehen Sie weit weg und versuchen Sie zu hören, was gesungen wird. Und so weiter. Oder wenn Sie der zweite Dirigent sind und ein anderer, der Co-Dirigent, dirigiert, bleiben Sie einmal nicht im Chor, singen Sie nicht mit, sondern gehen Sie woanders setzen sich oder stehen Sie im Foyer und versuchen Sie mal, nun leider, wenn Sie das Lied kennen, dann natürlich ist es leichter zu verstehen. Am besten ist es ein Lied, das Sie nicht gerade mit, wo Sie nicht dabei waren, als es geübt wurde. Und versucht, oder Sie können auch so prüfen, auch wenn Sie das Lied kennen, wenn Sie wirklich jetzt aufpassen. Es ist eine gute Übung. Man sollte auch darauf achten, dass die Sprache, wir sind beim Text, dass die Sprache ein gutes Deutsch, in diesem Fall Deutsch, ist. Wir haben furchtbares Deutsch in einigen Liedern. Es ist ein sehr bekanntes Lied. Danke, dass dein... Dein Wort ist wunderbar. Wie geht das? Wie? Ja. Und dann, wie geht's weiter? Ja. Jeden Morgen staune ich neu, was dein Wort enthält. Das ist unmögliches Deutsch. Ja. Staune ich, was dein Wort enthält? Was soll das? Ja. Darüber, ja, was dein Wort verhält. Aber nicht, was dein Wort enthält. Wir haben viele moderne Lieder, die unmögliches Deutsch haben. Auch die Dichtung ist heute schlecht. Ich bin überrascht, einerseits, wie schnell in der deutschen Sprache oder im deutschen Sprachraum schlechte Dichtung geduldet wird. Ich hatte das einmal, als wir einen Arbeitskreis über Musik hatten, habe ich da das erwähnt, dass alle Verse, die gleiche Länge haben sollten an Zeilen, und das heißt, die Glieder der Zeile sollten gleich lang sein. Wir haben viele Lieder, wo im ersten Vers dann die Einteilung so ist, zum Beispiel wenn es 7 Schritte pro Zeile ist und im nächsten Schritt vielleicht 6 und dann wieder 7, 6. Im nächsten Vers hat man vielleicht 6 und 5 oder und so weiter, es ist anders. Und dann muss man natürlich die Noten entsprechend schreiben, sodass die Worte dahin passen. Das ist schlecht. Das sollte man nicht tun. Ich möchte solche Lieder vermeiden. Das ist schlechte Dichtung. Es muss nicht sein. Besonders auch wenn man übersetzt, ja, dann leistet man sich solche Dinge. Ich habe auch Lieder übersetzt. Ich habe viel übersetzt. Aber es muss nicht sein. Es braucht ein bisschen mehr Arbeit. Aber es ist nicht schlecht zu arbeiten. Es ist nicht gefährlich, sagt mein Großvater. Man muss sich stärker einsetzen. In der Wortstellung, wenn man jetzt ein neues Lied hat oder ein Lied gedichtet hat, vielleicht gibt es Dichter unter uns, in der Wortstellung ist eine gewisse dichterische Freiheit akzeptabel. Das heißt, das Verb muss nicht gerade dahin kommen, wo es normalerweise im Satz vorkommen würde oder und so weiter. Das ist schon erlaubt. Das ist nicht notwendigerweise zu monieren. Wie gesagt, im Falle von mehreren Versen sollte die Silbenzahl, das ist es, die Silbenzahl in der entsprechenden Zeile immer dieselbe sein. Und man sollte darauf achten, dass in der Betonung die Wörter entsprechend stehen. Darauf wird nicht immer geachtet, besonders bei Übersetzungen und wenn mehrere Verse sind. Es kann sein, dass der erste Vers, dass die Musik, die wurde oft nach den Worten komponiert, und dann kann es sein, dass die Musik für den ersten Vers komponiert wurde, dass die Noten so stehen in der Höhe und im Ablauf, damit sie den Worten entsprechend sind. Aber der zweite Vers hat ja einen anderen Text. Ja. Und dann kann es sein, dass die Noten nicht mehr so entsprechen. Dann wird es schwierig. Es sollte also nicht einen zu großen Widerspruch geben zwischen Tonstellung oder Notenstellung und Wort. Jesus, ja. Sondern man sollte die Noten so stellen und den Takt und Rhythmus so bauen, dass in jedem Vers man normal singen kann. In den meisten Fällen geht das wohl. Wir haben einige Lieder, wo darauf nicht geachtet wurde. Der Text sollte auch Leser oder Singer gemäß sein. Es gibt Lieder, die sind sehr schwer. Nun kann es sein, wenn Sie gute Sänger haben, dass Sie auch einmal einen schwierigen Text singen können oder ein schwieriges Lied. Aber es sollte dem Chor bzw. den Hörern angepasst sein. Man sollte die Leute nicht überfordern. Und ganz bestimmt nicht banale Wiederholung, von der wir heute allzu viel haben. Nun zuletzt noch, was die Form betrifft. Die Form betrifft die Arbeit des Komponisten als Ganzes. Da werden alle Aspekte jetzt zusammengenommen und die Wirkung aller dieser Einzelheiten kann noch etwas Zusätzliches sein zu der Wirkung dieser einzelnen Komponenten. Die Form einer Komposition ist die zielausgerichtete Anordnung der einzelnen Teile. Eine gute Form setzt eine weise und künstlerische Anordnung im Blick auf ein edles Ziel voraus. Ein Komponist sollte also ein Ziel haben und die verschiedenen Bausteine zum Zweck des Erreichens dieses Zieles nutzen. Es sind vielleicht keine zwei Komponisten so erfolgreich gewesen auf diesem Gebiet wie Bach und Schütz vor ihm. Die haben wirklich versucht, ihre Struktur sinngemäß aufzubauen. Wo Musik und Worte nicht zusammenpassen, wird der Sänger ein Beobachter und nicht ein Akteur, ein Handelnder. Er singt etwas Sinnloses und dann ist es also vielleicht zum Genuss des Musikers, aber er ist nicht ein wirklicher Täter des Wortes. Er singt nicht, er meint nicht, was er sagt. Man sollte sich fragen, was will man mit einem Lied aussagen? Wir haben drei oder vier Arten von Sätzen. Die Aussagesatz, will etwas erzählt werden? Oder will man einen Imperativ zum Ausdruck bringen? Will man die Versammlung zur Tat führen, auffordern? Oder will man die Versammlung zum Fragen bringen? Soll gefragt werden? Soll bedacht werden? Oder soll ein Ausruf gemacht werden? Zum Beispiel ein Halleluja oder einfach so ein Zeichen gesetzt werden. Es gibt Lieder, die können das sehr gut tun. Man sollte das Ziel vor Augen haben bei der Wahl der Lieder. Was soll im Gottesdienst geschehen? Was wollen wir eigentlich erreichen? So weiter. Wiederholung und Abwechslung der verschiedenen Bestandteile sollte im Maß vorhanden sein. Soll gefördert werden? Denken oder Zerstreuung? Manchmal muss Zerstreuung bewirkt werden, wenn die Leute zu belastet vom Alltag kommen. Zunächst einmal das erste Lied vielleicht beruhigen und zerstreuen. Und dann weiter kann man dann wieder aufbauen. Das wäre, was die Anordnung der Lieder im Gottesdienst betreffend. Das Lied darf das Evangelium nicht als Sport oder als Spaß oder als Unterhaltung darstellen. Es soll das Evangelium nicht leichtsinnig darstellen, als wäre es etwas Billiges. Wir haben viele Lieder, die aus der Wahrheit etwas Billiges, sie machen eine Unterhaltung daraus. Das ist nicht der Sinn der Sache. Es muss ein gewisser Abstand zu Gott bewahrt bleiben durch ein Lied. Gott muss objektiv bleiben. Das Lied sollte dazu beitragen, dass gesunde Lehre ertragen werden kann, dass die Leute eingestellt sind, gesunde Lehre hinzunehmen. Passt das Lied zum Wesen Gottes? Es darf nicht zweideutig sein. Und die Frage, dürfen Lieder aus der Welt übernommen werden, Melodien zum Beispiel, wenn sie schöpfungsgemäß sind, ja. Die Frage ist nicht, ob sie von weltlichen Männern geschrieben wurde, nicht, dass wenn die Bausteine gottgemäß sind, schöpfungsgemäß sind, kann man sie auch benutzen. Luther hat es getan. Wir haben Lieder in dem Gesangbuch, die wohl von weltlichen Männern geschrieben wurden, aber sind brauchbar, weil sie schöpfungsgemäß sind. An und für sich sind sie heilsam, gut. Aber man muss schon vorsichtig sein. Musik, das hatte ich schon vorhin, glaube ich, gesagt, jetzt bringe ich zum Abschluss, wirkt auf das Unterbewusstsein mehr als auf den Verstand. Und deshalb ist unsere Verantwortung so groß, heilsame Musik zu wählen. Hebräer 4, Vers 12, zum Schluss. Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist wie ein Schwert, zweischneidiges Schwert, das durchfährt oder scheidet. Es ist lebendig und wirksam, schärfer denn jedes zweischneidige Schwert, und es fährt durch bis zur Teilung der Seele. Musik ist seelisch. Musik spricht den inneren Menschen an, den Geist, aber weil es physikalisch ist, dort, wo der innere Mensch mit dem Äußeren verzahnt ist. Deshalb ist sie so mächtig, so kräftig. Aber eben, das Liedgut sollte gewählt werden und sollte solches Lied sein, dass das Gutseelische gefördert wird. Paulus will, dass wir alles mit ganzer Seele tun, Philipper 1. Dort wird manchmal übersetzt von ganzem Herzen. Das sagt nicht dasselbe. Von Seele, von Kraft. Das heißt, von dieser Einheit zwischen körperlicher Energie und Geist. Ja? Tatkraft. Jetzt muss Gutseelisches von Schlechtseelischem geteilt, getrennt werden. Und das tut das Wort Gottes. Und wenn wir im Wort Gottes zu Hause sind, werden wir fähig werden, diesen Unterschied festzustellen. Sodann ist das Wort Gottes dienlich dazu, dass Geistiges unterschieden wird. Einige Lieder sind sehr geistreich, sehr intellektuell, nüchtern, aber auch da ist Vorsicht geboten. Wir sollten Lieder wählen, die wirklich von der Schrift her gut Geistiges von schlecht geistigem menschlichen Gedanken, dass die zwei trennen. Der Gelenke und des Markes, des Inneren, und urteilt über Gedanken und Absichten des Herzens. Das kann das Wort Gottes tun in unserer Liedauswahl. Gott schenke es, dass wir nach Epheser 4, den Versen 31 und 29 in dieser Reihenfolge, Musik oder Liedgut, das schreit, ablehnen und Liedgut, das erbaut, fördern. Ja. Nun ist die Zeit doch weiter fortgeschritten. Wir werden nicht Zeit haben für unsere Übung. Wir schließen ab. Aber vielleicht ist jemand, der mit uns zum Schluss beten möchte und darf dazu aufstehen.